Wir hören auf Gottes Wort aus dem Römerbrief und lesen aus Römer 13 die Verse 1 bis 7. Paulus schreibt, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer. Denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt und Ehre, dem die Ehre gebührt. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater, zuallererst wollen wir dir in Jesus Christus ganz herzlich danken für diesen Sonntag. Und wir wollen dir danken, dass wir miteinander in deiner Gegenwart zusammen sein dürfen, um deinen Namen zu erheben, um dich zu ehren, dich anzubeten, durch deinen Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Hab von ganzem Herzen Dank für dieses Vorrecht und du bist es würdig, dass man dich ehrt und dass man dich in die Mitte stellt. Das wollen wir gerne und von Herzen tun. Und dann wollen wir dir danken, dass wir heute Morgen miteinander dein Wort haben und dass dein Wort uns auch an diesem Morgen Wegweisung, Maßstab und Richtung gibt. Wir bitten dich, dass du Rainer Wörth segnest in der Auslegung deines Wortes und dass du ihn durch deinen guten Geist für uns gebrauchst. Wir befehlen dir dieses Haus, dieses Werk, diese Gemeinde mit allen Generationen an. Wir bitten dich auch für unser Zusammenleben an diesem Tag in diesem Haus. Wir bitten dich für den Ort, in dem wir sind, für das Land, in dem wir leben. Wir bitten dich für die, die für uns die Verantwortung tragen, dass du sie segnest. Wir bitten dich auch an diesem Morgen für dein auserwähltes Volk Israel. Wir bitten dich für die, die darin deinen Namen, deinen Jesusnamen schon erkannt haben. Und wir bitten dich für die, die mit uns auf dem Weg des Glaubens sind und in ganz anderen, auch staatlichen Rahmenbedingungen ihren Glauben leben. Tu ihnen wohl, bewahre sie, schenk du Abhilfe und segne sie und setze sie zum Segen. Herr, wir danken dir, dass du nicht nur die großen Zusammenhänge kennst und ganz sicher in allem der Bestimmende bist und dass du unser kleines, persönliches, individuelles Leben, die Rahmenbedingungen, all das, was uns ausmacht nach Leib, Seele und Geist, vor dir ist. Und dass du heilvoll, wiederherstellend, helfend, bewahrend, Wege zeigend auch heute Morgen unter uns bist. Wir sind offen für dich, unseren Gott. Wir beten dich an. Wir erwarten von dir alle Hilfe. Wir folgen dir nach. Wir hören auf dich. Wir gehorchen dir. Du bist unser Herr. Du bist unser Gott allein. Anbetung sei dir. Amen.
Ja, das Ringen um die rechte Haltung der Christen zum Staat zieht sich durch 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch. Ich will mal ein paar Schlaglichter werfen. Schon die ersten Christen, das lesen wir bereits in der Bibel, haben enorme Spannungen mit dem römischen Staat gehabt. Ich erinnere an Martin Luther, etwa die Bauernkriege 1524 bis 1526, wo sein ehemaliger Weggefährte Thomas Münzer, auch Pfarrer, einen ganz anderen Weg gegangen ist und Luther ganz scharf, vielleicht zu scharf eingeschritten ist. Schon 1523 schrieb er ja die Schrift von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Und das ist ja auch das Thema unserer Verkündigung heute Morgen. Und dann möchte ich noch erinnern an die bekennende Kirche in der jüngeren Geschichte in schwierigster Zeit, die Baumer Erklärung, Baumer Synode 1934. Und manche haben das auch, diese Erklärung genommen, gesagt, wir dürfen aktiv Widerstand leisten, ja bis hin zum Tyrannenmord gegen das nationalsozialistische Regime vorgehen und zum Beispiel Adolf Hitler auch per Terroranschlag beseitigen. Naja, und jetzt paar Stufen weiter unten, aber nur um die Aktualität der Ereignisse und auch des Textes etwas zu unterstreichen. Da waren es ja die staatlichen Maßnahmen der Corona-Krise, die eine Herausforderung für uns wohlstandsgepemperten Laodicea-Gemeinden waren. Und also das kann man überhaupt nicht vergleichen mit den anderen Herausforderungen, die jetzt sind, aber es hat sich doch gezeigt, dass es wichtig ist, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist das, was ich Gemeindeleitungen gern sage. Ihr müsst eure Struktur, eure Ordnung, auch die Prinzipien, wie ihr zu einer Entscheidung kommen wollt, die müsst ihr nicht im Konfliktfall anfangen zu klären, sondern vorher. Weil im Konfliktfall wird es sofort mit der sachlichen oder der Machtfrage verbunden. Und deswegen muss man vorher eine klare Linie haben, eine klare Struktur haben, aber eben auch eine klare Lehrgrundlage, was uns Christen betrifft, vom Wort Gottes her. Mir ist klar, dass man in einer 40-minütigen Predigt dieses Thema nicht erschöpfend behandeln kann. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben und als dort die diversen Seiten so vor mir lagen, sagte ich, wie soll ich das jetzt auf 40 Minuten eindampfen? Aber wir wollen eine Schneise schlagen. Es ist sehr vielschichtig, schwierig und Sie können wahrscheinlich immer sagen, man hätte noch sagen sollen, aber wenn, dann, das hat er aber gar nicht gesagt, es geht mal um die grundsätzlichen Linien, denn Römer 13 stellt uns den Regelfall dar. Es gibt ja Stimmen, auch der frühere Hausvater der Langensteinbauer Höhe, Manfred Mössing, hat gesagt, man darf Römer 13, also den Text, den wir gerade gelesen bekommen haben, nicht ohne Offenbarung 13, wo von einer Diktatur mit furchtbaren Maßnahmen die Rede ist, wo die Christen geradezu verpflichtet sind, Widerstand zu leisten, zumindest ein Widerstandsrecht haben. Wichtig ist, die Perspektive zu klären. Es ist klar, ich weiß nicht, wenn Sie ein Unternehmen vor sich Ihrem geistigen Auge haben, dann kann man ja einen Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man kann ihn sehen als Produktionskapital, als Geschäftsführer, was bringt der Mann, was kostet der Mann, funktioniert der? Man kann ihn aus betriebsärztlicher Sicht sehen, der geht kaputt. Man kann ihn sehen als Kollege, man kann ihn sehen vom Betriebsrat her oder man kann ihn sehen als Ehefrau von zu Hause, sagt, ich sehe meinen Mann kaum noch. Also die Perspektive ist sehr wichtig und unsere Perspektive ist der Regelfall. Natürlich müssen wir auch auf die Ausnahme zu sprechen kommen. Und das, was mich als früheren Atheisten auf die Palme getrieben hätte, das ist eben die Grundlage zum Verständnis für dieses Textes. Das ist, also negativ gesagt könnte man sagen, das ist eine billige Jenseitsvertröstung. Ihr Christen, ihr kommt mit diesem Leben nicht zurecht und ihr engagiert euch auch nicht richtig in dieser Gesellschaft. Und deswegen, ja, droben wird alles besser, droben wird alles gut. Hier bin ich auch unmöglich, aber droben wird alles anders werden. Da ist ja ein bisschen was dran. Aber Tatsache ist einfach, dass die Schrift lehrt, dass das Eigentliche, das Letzte noch kommt, weil es verbunden ist mit dem Kommen, Wiederkommen des Sohnes Gottes. Also Christen sind berufen zur wichtigeren Sache als zur Gestaltung der politischen Verhältnisse der Gesellschaft. Ihre oberste Priorität, und das hat ja Flo bereits gesagt, ist das Reich Gottes, ist die Sache Gottes, weil sie übergeordnet ist. Das kann man aber nur als Wissender erkennen. Ich brauche nicht im Vorläufigen zu arbeiten, wenn ich am Endgültigen mitarbeiten darf. Das ist natürlich, wenn Sie so ein Habitus haben oder wenn Sie so, ja, die sind ja vielleicht eingebildet, aber es ist einfach schlicht das Zeugnis der Bibel. Dazu sind wir berufen und das ist unsere Berufung, denn, und das werden wir in 14 Tagen sehen, Gott hat die ganze Welt im Auge. Und er hat die ganze Welt im Auge, indem er auch Menschen beruft, die an dieser Veränderung der Herzen durch die Liebe Christi mitarbeiten. Nun, auch Flo hat schon auch diesen Punkt hier angerissen. Hätte es gleich weitermachen können, ne? Wir haben ein zweifaches Bürgerrecht und das bringt ein Spannungsfeld. Ich sage immer, ich habe ja viele Jahre in der erst beim Verteidigungsministerium und dann nachher beim Regierungspräsidium und so gearbeitet. Und aus meiner Erfahrung, ausländerbehördlich und so weiter, man kann nie genug Pässe haben. Sie müssen ja nicht immer sagen, dass Sie so viele haben. Sie ziehen das Schweinderl heraus, um es mit was bin ich sagen oder wer bin ich, das Sie gerade brauchen. Aber wir haben zwei Pässe, also die meisten von uns, manche haben wahrscheinlich auch mehrere, aber die meisten haben zwei Pässe. Einen Himmelspass, den können Sie so nicht zeigen, den dürfen Sie im Herzen tragen, das weiß Gott. Und wir haben einen, in der Regel hier, deutschen Pass, ein zweifaches Bürgerrecht. Und das führt zu Spannungen. Ein Ausleger hat es so gesagt, derselbe, Christ ist gemeint, der in Christus frei ist von allen Gewalten im Himmel und auf Erden, ist verpflichtet, sich vergänglichen, fehlerhaften, menschlichen Ordnungen unterzuordnen. Also es funktioniert nicht, weder beim Amtsgericht, noch beim Landgericht, noch beim Finanzamt zu sagen, wissen Sie was, ich bin Himmelsbürger und Ihre irdischen Steuern interessieren mich 0,0. Und in der Ortschaft 50 fahre ich auch nur dann, wenn ich viel Zeit habe. Das sind alles irdische Gesetze. Da sagt der Richter, das mögen Sie so sehen, aber ich sehe es anders. Also das wird nicht gehen. Wir sind ja hier in dieser Welt auch eingebunden in ein Gesellschafts-, in ein Sozialsystem, das ja nur funktionieren kann, wenn gewisse Ordnungen und Spielregeln eingehalten werden. Kein Verein, kein Kaninchentierzüchterverein würde funktionieren, wenn es nicht gewisse Ordnungen gäbe. Also Ordnung ist ein Grundprinzip, das ist jetzt kein Lieblingswort mehr in unserer Zeit, Ordnung, Unterordnung, da kriegen schon manche die Pusteln, vor allem von der jüngeren Generation, wenn sie das nur hören. Und allzu schnell wird sie auf ein Notstandsrecht berufen und letzte Generation, wir müssen die Welt retten und so weiter. Das ist meines Erachtens viel zu einfach und für Christen auch kein gangbarer Weg. Es gab in der Kirchengeschichte, und dann gehen wir auf den Text genauer ein, immer zwei Extreme. Zwischen diesen beiden Extremen ist das hin und her gependelt. Die einen haben gesagt, also die Schrift lehrt in jedem Fall Unterordnung. Jeder Widerstand, jedes Versagen ist unbiblisch, ist ungeistlich, steht unter dem Gericht Gottes. Das andere Extrem war, wir ordnen uns nur dann unter, wenn es passt. Also sie haben sich sehr stark auf den Vers 3 des 13. Kapitels vom Römerbrief berufen und gesagt, ja, eine Obrigkeit, also Obrigkeit gibt es eigentlich nicht mehr, wörtlich steht hier, Exousia heißt Menschen oder Stellen, die von Gott her Vollmacht bekommen haben. Das ist das Wort, das hier eigentlich steht, Exousia, Vollmacht bekommen haben, für eine gewisse Zeit. Übrigens, um den Zahn uns gleich zu ziehen, manche sagen, ja, Artikel 20 Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, wir haben gar keine Obrigkeit, wir haben keine staatlichen Stellen. Doch haben wir, denn in einer repräsentativen Demokratie verleihen wir Macht auf Zeit. Und für die Wahlperiode ist der Bürgermeister, ist der Landrat, ist der Ministerpräsident oder der Abgeordnete im Bundestag Obrigkeit, staatliche Gewalt. Also so funktioniert das nicht, dass man sagt, wir sind ja selber der König heute, ne? Alle Gewalt, Staatsgewalt geht vom Volk aus. Also das sind die zwei Extreme gewesen. Die einen eben fast wie Kadavergehorsam. Es hat ja schreckliche Folgen gehabt, etwa im Dritten Reich. Sie auch viele christliche Offiziere wegen ihres Eides auf Hitler einfach nicht von ihrem Gehorsam lösen konnten. Und auf der anderen Seite eine ganz laxe und liberale Aufforderung, die praktisch bei jeder Gelegenheit sagt, aber jetzt nicht. Aber jetzt nicht. Also ich suche mir schon aus. Und ich suche mir eigentlich nur das aus, was mir einleuchtet und was ich will. Das sind so die zwei Extreme. Jetzt kann ich es Ihnen nicht ersparen und ich will es Ihnen auch gar nicht ersparen. Wir müssen ein bisschen genauer in den Text reinschauen. Denn da kann man über ein paar Fallen stolpern, beziehungsweise er wird eigentlich, wenn man ihn genauer liest, noch etwas deutlicher. Zunächst einmal müssen wir ihn kontextual einordnen, das sollte man mit jedem Text, eigentlich mit allen Dingen tun. Der Kontext ist klar, der Römerbrief handelt die Gerechtigkeit Gottes ab, in vielen Facetten. Und wir haben 16 Kapitel, die ersten 11 sind die sogenannte Dogmatik, Lehre, Lehrgrundlage. Da gibt es auch Paranese, Ermahnung, aber schwerpunktmäßig Lehre. Kapitel 12 bis 16 ist die Ethik, ist der Wandel, also was folgt aufgrund der Heilsatz an. Man sagt, der Imperativ folgt dem Indikativ. Also da hat Gott etwas geschaffen, Wir sind gerecht gemacht, wir haben den Geist Gottes, wir sind frei gemacht, wir können anders leben. Und wie zeigt sich dieses neue Leben? Das wird dann schwerpunktmäßig im zweiten Teil ausgeführt, unter anderem in Römer 13, 1 bis 7. Wie verhält sich ein Christ zu seinen staatlichen Stellen? Also an manchen Stellen wird es ja klar, aber wenn man den ganzen Kontext liest, Römer 12 und 13 dann auch fortfolgende, dann muss man feststellen, so sind wir überhaupt nicht. Aus Liebe handeln und all die Dinge, die da stehen. Also es ist eigentlich schon starker Tobak. Ich meine, Flo hat auch das schon angedeutet. Früher habe ich beim Opa immer gedacht, wieso regt er sich bei den Nachrichten so auf? Heute verstehe ich das. Heute verstehe ich, ich muss schon manchmal diesen Ratschlag annehmen, den ich in einem medizinischen Blatt gelesen habe. Da standen dann lauter medizinische Tipps, wie man sich schützt, präventiert und auch vorbereitet. Und dann stand auch, vermeiden Sie Nachrichten. Also das fand ich gut. Ich muss mich manchmal selber da zurücknehmen. Es ist manchmal wirklich schwer. Aber was ist das, was hat Jesus an Unrecht gelitten? Paulus, das ist ja eine Kleinigkeit und manchmal auch Meinungssache. Also der Kontext legt nahe, dass es hier um eine Frage eines wiedergeborenen Christen geht, eine Orientierung, eine Handreichung zur Entfaltung des neuen Lebens, der Haltung gegenüber dem Staat. Und jetzt lese ich Ihnen noch einmal vor allem die ersten Verse. Ich habe hier die Elberfelder übersetzt. Aus rechtlichen Gründen konnten wir das nicht an die Wand werfen, beziehungsweise jetzt auch bei YouTube übertragen und im Livestream. Aber es ist, Sie können mit Luther vergleichen, es kommt im Wesentlichen ziemlich ähnlich. Die Elberfelder Bibel übersetzt, jede Seele, gemeint ist jeder Christ, unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Jetzt muss ich Ihnen ein paar griechische Begriffe sagen, dann verstehen Sie nachher besser, was das Gegenteil ist. Hypotasso, das heißt, er ordne sich unter, er gehorche. Aber hier ist auch ganz stark das Element des Fügens. Fügen hat eine Komponente der Freiwilligkeit. Also es ist nicht ein Unterordnen aus Zwang, sondern, wie wir ganz im letzten Punkt sehen werden, ein Unterordnen aus Einsicht und aus Liebe. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Jede Seele ordne sich unter den Staat. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Hoppla, Paulus. Hast ein Schnäpsle zu viel getrunken gehabt beim Schreiben dieser Passage. Was ist denn mit Caligula, Nero, Hitler, Stalin, Pol Pot? Was ist mit den KZ-ähnlichen Verhältnissen in Nordkorea, mit den Folterkammern der Daesh, ISIS und so weiter? Was gibt's nicht alles an Unrecht, an Bombardierungen, das alles platt gemacht wird, was mit Kriegszielen gar nichts zu tun hat? Es ist erstaunlich. Paulus hat ein Weltbild, in dem er sagt, es gibt in dieser Welt Dinge, die sind nicht gut. Und der Gott ist auch nicht in dem Sinn der Grund, dass es so ist, aber er will, dass auf bestimmte Zeit bestimmte Dinge laufen dürfen. Das ist schwerer Tobak. Viele Menschen, die ja mit Gott überhaupt nichts zu tun haben wollen, fragen dann bei Unglücken oft, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Aber das ist eigentlich Quatsch. Ich meine, wenn ich von etwas keine Ahnung habe und keine Beziehung habe, kann ich nicht mitten hineinspringen und dann plötzlich eine eigene Vorstellung von Gott haben und dann Gott noch verantwortlich machen. Also jede Obrigkeit ist von Gott. Es gab ein paar Schlauberger, die haben in den griechischen Text geschaut und gesagt, ja, da steht aber Hypo. Hypo heißt nicht von, sondern unter Gott. Und das ist klar, Gott ist ganz oben und alle sind unter. Aber hier steht Hypo mit Genitiv. Und Hypo mit Genitiv heißt von, mit Akkusativ, wer unter. Also es geht nicht darum, dass alle unter Gott sind. Das sind sie sowieso. Sondern hier steht wirklich, sie sind von Gott, positiv formuliert, alle sind von Gott. Das sagt ja auch Jesus vor Pontius Pilatus, dem Statthalter in Judäa. Er sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Gott verleiht Macht. Natürlich müssen die Machtträger, die Verantwortlichen sich vor Gott auch verantworten. Das heißt, sie müssen Rede und Antwort stehen, aber das ist eine andere Sache. Zunächst einmal sind sie hier auf Erden für eine gewisse Zeit von Gott angeordnet. Und deswegen kommt auch die Konsequenz, Vers 2, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, und das steht jetzt, das verstehen wir auch ohne Griechisch zu können, antitasomenos, also genau das Gegenteil, wer sich eine Anti-Haltung einnimmt, sich nicht fügt, widerstrebt Menschen. Stimmt's? Ja, guten Morgen. Steht gar nicht da. Widerstrebt Gott. Diatheke heißt sogar einem Gebot Gottes, einer Anordnung Gottes, nicht einer losen, leichten Empfehlung. Es steht da, der widerstrebt Gott. Denn es ist Gottes Wille. Also im Normalfall die Unterordnung, das sich fügen aus Liebe und Einsicht, ist der Wille Gottes. Wir gehorchen Gott und deswegen. Nicht wir gehorchen und das hat mit Gott nichts zu tun, es ist der Wille Gottes. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, da kommt noch einmal das Wort Anti, dagegen sein, sich anstelle etwas von etwas setzen, werden ein Urteil empfangen. Und dann kommt der absolute Knaller, das muss man sich mal so richtig vor Augen stellen. Nero war ja damals Kaiser, 54 bis 68, wobei er die erste Zeit seiner Herrschaft unter dem Mentoring von Seneca noch sehr milde und positiv war. Und der Römerbrief ist 55, 56 entstanden, also in dieser Phase. Aber trotzdem, Paulus war ja kein Tagträumer, der wusste ja, was alles so läuft an Korruption und an schlimmen Dingen. Und dann schreibt er doch glatt, und da springen wir in Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin. Und das wiederholt er dann auch nochmal. Gottes Dienerin. Und als wäre das noch nicht genug, sagt er in Vers 6, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern und so weiter und so weiter. Denn sie ist Gottes Dienerin. Das steht ein bisschen ein anderes Wort. Sie ist für das Volkswohl zuständig. Schmunzeln muss ich ehrlich, wenn ich das mal sagen, dass als ehemaliger Beamter auf Lebenszeit, wenn es heißt, die immerfort fleißig sind. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn man die behördlichen Betriebe von innen kennt, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, wie kann das sein? Wie kann das sein? Da musst du doch gegen die Wand springen. Wir müssen unterscheiden. Es gibt eine Schöpfungsordnung, das hat Gott so geschaffen. Dann gibt es eine Erhaltungsordnung, das ist nach dem Sündenfall, wo der Mensch, auch die Engelwelt, im Bösen ist. Tod, Krankheit, Leid, Not, eingezogen. Dann gibt es eine Erlösungsordnung, das sind alle die schon drin, die zu Christus gehören, und eine Vollendungsordnung. Und es gibt Dinge, die gelten in bestimmten Ordnungen, aber nicht in den anderen. Und wir sind jetzt in der Erhaltungsordnung. Und in der Erhaltungsordnung gibt es zum Eindämmen der Sünde staatliche Ordnungen. Das ist also etwas Vorübergehendes, aber für diese Zeit notwendig. Das ist das Denken, das dem hier zugrunde liegt. Die Sünde soll nicht ausufern. Übrigens, schon rein staatsrechtlich ist es so, dass jede staatliche Ordnung besser ist als keine. Jetzt mögen Sie sagen, glaubst du selber nicht. Doch, stellen Sie sich mal vor, es gäbe überhaupt keine Ordnungskräfte. Keine Polizei, kein Ordnungsamt, kein Gewerbeamt, kein Finanzamt. Manche sagen, es ist doch paradiesisch, wunderbar. Aber dann wäre ja das Recht des Stärkeren. Also man sagt staatsrechtlich, jede staatliche Ordnung ist besser als keine. Man muss sich nur mal das Gegenteil wirklich realistisch vorstellen. Also schon rein aus Vernunftgründen kann ein Staatswesen, eine Gesellschaft nur dann funktionieren, wenn es gewisse staatliche Ordnungen und staatliche Vollmachten gibt. Also wir fassen ein bisschen zusammen diesen ersten Punkt. Jede staatliche Gewalt ist von Gott als Ordnungsfaktor in der gefallenen Welt eingesetzt und grundsätzlich soll jeder Christ sich freiwillig unterordnen. Widersetzen ist Rebellion gegen Gott und seine Anordnung. Wichtig ist mir auch noch, dass wir eine vornehme Aufgabe haben, das Gebet für alle in Verantwortung. Wollen Sie heute Erzieher sein? Lehrer? Es fängt ja schon da an, schwierig zu werden. Es ist nicht nur von oben nach unten problematisch, sondern auch von unten nach oben. Jeder, der mal Verantwortung für Personal hat, weiß das. So leicht sind die Dinge gar nicht. Gebet. Ja, das ist wieder typisch Christ. Typisch Christ. Entziehen sich hier ihrer Verantwortung. Ja, wir beten ja für den Staat, wir beten ja für den Kanzler, wir beten ja. Schlimm ist natürlich, wenn jemand sagt, ich kann für den nicht beten. Also wenn der Hass und der Zorn schon so in die Herzen eingezogen ist. Gut. Paulus sagt sogar vorrangig, Proton an erster Stelle. Ein besonders wichtiges Gebet. Er sagt in Titus 3,1, erinnere Sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten. Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 13, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Jetzt noch ein wichtiger Nachsatz, bevor wir dann zu den Grenzen der Unterordnung kommen, im zweiten Punkt. Das schließt nicht aus, dass man Kritik übt, massiv Kritik übt, dass man die Dinge beim Namen nennt, aber immer mit einem geistlichen Takt und immer in einer geistlichen Weise. Selbst Widerspruch, also rechtlich jetzt gesehen, beim Finanzamt heißt es Einspruch, oder gar Klagen sind in unserer Rechtsordnung vorgesehen. Das ist nicht unbiblisch. Ich habe Ihnen mal als Beispiel die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Minden in einer Sache gebracht, wo die Stadt einen Ostergottesdienst wegen der Corona-Krise verboten hat. Will aber vorher noch darauf hinweisen, Paulus hat durchaus ein Rechtsverständnis gehabt. Als Lysias, der Tribun, ihn geißeln wollte, das war also damals die übliche Form, die Wahrheit rauszufinden. Wir foltern so lange, bis er alles sagt. Und da hat er sich auf ein Recht berufen, das römischen Bürgern zustand. Sie dürften nicht unverurteilt gegeißelt werden, also nicht zur Wahrheitsfindung. Und schon ausgestreckt auf der Streckbank, bereit zur Folter, sagt er zum Centurio, ist es recht, einen Römer zu geißeln? Der kriegt gleich einen Riesenschrecken, da stand fast die Todesstrafe drauf, das zu tun. Und Lysias kann es gar nicht glauben und kommt dann zu ihm und er sagt, ja, hier, meine Urkunde. Übrigens, wenn man das behauptet hat, und das war nicht wahr, war man auch ein Kind des Todes. Das war, also man muss es schon belegen können. Ja, also er beruft sich auf ein Recht. Oder in Caesarea, er sagt, Appellationsrecht jedes römischen Bürgers an den obersten Gerichtshof im Römischen Reich, ich berufe mich an den kaiserlichen Hof. Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser senden wir. Das war also Rechte. Hat nicht einfach gesagt. Er hat durchaus gewusst, in welchem Rechtsrahmen er sich bewegt. Jetzt kurz ein Urteil, wo eine Gemeinde gegen das Verbot eines Präsenzgottesdienstes geklagt hat, ist immer ein Einzelfall. Und ein Einzelfall pauschalisieren ist schwierig. Ich will nur mal zeigen, dass es durchaus rechtmäßig sein kann, das zu tun. Da heißt es, das Verbot von Präsenzgottesdiensten in Lage während der Corona-Pandemie war rechtswidrig. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Minden hervor. Jetzt die Begründung, durch das Verbot habe die Stadt die Religionsfreiheit verletzt, die Maßnahme sei unverhältnismäßig und nicht vom Infektionsschutzgesetz gedeckt gewesen. Das Verbot von Gottesdiensten sei grundsätzlich ein besonders schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit, erklärten die Richter. Das ist alles okay, das ist kein Widerstand gegen die Obrigkeit, das ist in Anspruchnahme der verfassungsgemäß gegebenen Rechte. Ist aber die schwierige Frage, ja, wo sind dann die Grenzen? Wo dürfen wir sagen, hier mache ich nicht mehr mit? Reicht schon, wie es die liberalen Kräfte sagen, wenn die etwas tun, was in unseren Augen böse ist? Da kommt immer noch ein subjektives Element dazu. Weil es heißt ja, sie belohnt das Gute und sie bestraft das Böse. Was ist aber, wenn sie das Gute nicht belohnt, sondern vielleicht sogar noch bestraft und das Böse belohnt, vollkommen korrupt ist? Grenzen der Unterordnung. Zunächst mal müssen wir feststellen, es gibt gottwidrige, entfesselte Regierungen im Sinne von Offenbarung 13. Es gibt eine Grenze des Gehorsams. Noch einmal, es geht in jedem Fall, Sie merken schon, ich bin sehr dogmatisch heute Morgen, aber es geht in jedem Fall um Gehorsam. Im Normalfall sagt Gott, füg dich. Kopf runter, das ist eine Lektion fürs ganze Leben. Um kompatibel zu werden fürs Reich Gottes. Kopf runter, füg dich, vertrau mir. Aber im Ausnahmefall ist es mein Wille, es geht immer um den Willen Gottes, dass du hier auch unter Inkaufnahme von Nachteilen widerstehst. Da brauchen wir nicht lange überlegen, wo das in der Bibel zu finden ist. Denken Sie, als die drei Freunde Daniels das Standbild Nebukadnezars anbeten sollten. Denken Sie daran, dass Daniel verboten wurde zu beten. Daniel 6 hat er auch nicht gemacht. Denken Sie daran, dass die jüdische Obrigkeit den Aposteln in Apostelgeschichte 4 verboten hat, im Namen Jesu zu verkündigen. Haben sie auch missachtet. Also es gibt Dinge, wo Gott uns sagt, jetzt gilt es zu widerstehen. Jetzt gilt es, mir gehorsam zu sein, indem man eben gerade nicht tut, was gefordert ist. Also die Schrift fordert keinen Kadavergehorsam. Es gibt sogar nicht nur ein Gehorsamsrecht, das wäre ja nur die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen, sondern eine Gehorsamspflicht. Zum Beispiel in Offenbarung 13, da wird gesagt, wer aber diesem System dient, ich sage es mit meinen Worten, den wird Gott zur Rechenschaft ziehen, und zwar sehr hart. Da ist nicht nur, du kannst auch dagegen sein oder auch nicht, sondern du darfst niemand anbeten als den Herrn, deinen Gott, allein. Vielleicht könnten wir so formulieren, die Annahme oder die Ausnahme von der Gehorsamspflicht ist für einen Christen dann gegeben, wenn die Obrigkeit, die staatlichen Stellen von ihm verlangt, und jetzt habe ich es mir unterstrichen, weil nicht, dass man da jede Kleinigkeit drunter rennt, ein klares, zentrales Gebot des Herrn. Ja? Also sonst kann ich ja immer alles hochjauchzen und hochstilisieren zum Grundsätzlichen und ich muss Gott mehr gehorchen. Ein zentrales, klares Gebot des Herrn stellt sich natürlich für Gemeinden in Verfolgungssituationen noch einmal ganz anders. Allerdings, so glaube ich, unter keinen Umständen soll der Christ gewaltsam gegen die Obrigkeit rebellieren. Also er ist nicht an vorderster Front und auch nicht an der zweiten oder dritten Linie zu finden, um eine Revolution zu organisieren oder den Tyrannenmord. Der Tyrannenmord ist also die Beseitigung des größten Übels, um mehr Schaden zu vermeiden. Das ist, also ich sage mal so, das geht eigentlich nicht. Wobei ich konzidiere, zum Beispiel Bonhoeffer, der hat sich bald gemartert mit der Frage. Er hat gesagt, ich kann doch nicht, also es war sein Beispiel, ich kann doch nicht, wenn einer in eine Menschenmenge rast und ich wäre in die Lage, das Steuer mit seinem Fahrzeug herumzureißen, ihm in die Speichen zu greifen, dann kann ich mich als Pfarrer doch nicht damit begnügen zu sagen, ich werde aber nachher die Opfer beerdigen und die Hinterbliebenen trösten. Ich muss doch eingreifen. Und das hat ihn aber unter großen Kämpfen auch mit zu den Widerstandsbewegungen gebracht und zur Stauffenberg-Bewegung und zum Attentat Juli 1944. Aber er hat sehr mit sich gerungen, er hat es sich nicht leicht gemacht. Er sagte, ich muss in die Speichen der Räder greifen, und bezeichnend ist auch sein Satz, ich werde auf jeden Fall schuldig, Gott ist mein Richter. Also da wage ich nicht zu urteilen. Ich weiß von einem Bruder, der Adolf Hitler völlig überraschend mit als junger Oberleutnant, völlig überraschend bewaffnet, was eigentlich gar nicht ging, Leibstandarte, kam man eigentlich an den Führer gar nicht ran. Und er hat die ganze Zeit mit sich gerungen, er kam frisch, schwer verletzt von der Front. Der wusste genau, wenn ich jetzt abdrücke, dann gibt's auch Sippenhaft. Dann kommt meine ganze Familie, die haben ja nicht Schluss gemacht mit ihm, sondern, und er hat's dann nicht getan. Ich will noch einen kurzen Schlenker machen, der mir wichtig ist. Die richtige Kritik, die richtige Meinung berechtigt nicht zum abfälligen Reden. Ein Christ behält immer einen geistlichen Takt. Bezeichnungen aus dem Tierreich sind nicht angebracht. Martin Luther war deftig, war direkt, aber er kann in diesen Fragen nicht unbedingt immer ein Vorbild sein. Also was ich da schon gehört habe. Es muss so sein, dass wir noch mit reinem Herzen für unsere Verantwortungsträger einstehen können. Wie gesagt, man kann in der Sache klar sein. Ich sehe manches anders, zum Beispiel die jetzige Regierung. Kein Geheimnis, oder? Aber ich möchte sie achten und ehren. Und vor allem für sie beten. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, bevor wir zum dritten Punkt kommt, wo man sagt, das hat doch damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Doch, das hat damit etwas zu tun. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbindung des Christen in die Gemeinschaft der Gemeinde und ihren Ordnungen. Selbst wenn ich persönlich vor Gott stehend zu einem gewissen Ergebnis komme, muss ich mich immer noch in eine Ordnung einer Gemeinde einfügen. Ich bin nicht allein auf der Welt. Ich fungiere nicht allein. Ich begegne als Christ auch nicht den staatlichen Stellen in bestimmten Fragen alleine. Es kann nicht sein, wenn ich einen Bauantrag stelle, dann stelle ich ihn und nicht die Gemeinde. Aber wenn die Gemeinde einen Bauantrag stellt, oder bleiben wir mal, es gab ja Aufforderungen, die ich für falsch halte, ihr müsst euch trotzdem zu versammeln, trotz staatlichem Verbot. Das kann man nicht für sich persönlich beantworten, sondern da muss die Gesamtgemeinde eine Antwort finden. Und wie findet eine Gesamtgemeinde eine Antwort? Durch die von Gott eingesetzten Leiter. Und es ist interessant, sich einmal den Begriff Hypotasso, das war das Wort für unterordnen, sich fügen, in diesem Zusammenhang anzusehen. Da wird von den Glaubenden auch verlangt, sich unter und einzuordnen, sich zu fügen. Kann auch hier seine Meinung sein, man kann auch hier anderer Meinung sein. Aber zunächst einmal hat man sich auch zu fügen. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei bestimmten staatlichen Maßnahmen persönlich eine andere Meinung haben. Ich trage keine Maske, die können mir den Buckel runterrutschen. Gab's so Leute, oder? Stimmt's? Wir nennen ja keine Namen. Gab's so Leute. Und dann in bestimmten Gemeinden habe ich gesagt, und wenn du persönlich keine trägst, dann musst du die Konsequenzen tragen. Aber hier in der Gemeinde hat die Leitung entschieden, dass das gemacht wird. Und dann ist es nicht nur eine Frage Untertan der Obrigkeit, sondern es ist Frage auch Untertan der Leitung. Und das ist sehr wichtig, weil damit erledigt sich vieles. Ich mache mal noch ein Beispiel. Es ist eigentlich so einfach, dass man es versteht. Vielleicht braucht es gar nicht das Beispiel. Aber nehmen wir mal an, wir würden als Langensteinbacher Höhe bauen. Soll ja mal schon vorgekommen sein. Ist doch klar, dass da nicht jeder Einzelne sagt, ich gehöre auch zur Gemeinde und unten beim Bauamt irgendwas vorträgt oder sagt, ich möchte dagegen klagen oder sonst was. Nein, das hat seine Ordnung. Und in dieser Ordnung haben wir uns zu fügen. Natürlich gibt es auch da Grenzen. Also ich sage mal, auf die aktuelle, vergangene Situation bezogen, wenn der Gemeindeleitung jetzt gesagt hätte, ihr müsst euch alle impfen lassen oder keiner darf sich impfen lassen, da hätte sie sicherlich ihre Autoritätsgrenzen überschritten. Das ist klar. Auch da gibt es Grenzen. Aber wir merken schon, das Ganze ist sehr austariert und auch sehr. Und deswegen ist es auch so, dass wir insgesamt sehr zurückhaltend sein sollten. Ich habe es so formuliert, alles in allem sollte man sehr zurückhaltend sein, sich staatlichen Maßnahmenvorgaben zu widersetzen. Dies insbesondere auch auf dem Hintergrund von 2. Timotheus 3, wofür die Tage vor der Wiederkunft Jesu Christi, der Parousie, ja gesagt wird, dass die Merkmale sind geldgierig, eigensinnig, widerspenstig, ungehorsam, den Eltern ungehorsam. Also das ist der Trend unserer Zeit. Wir werden das am dritten Punkt jetzt auch noch sehen. Also während vielleicht die Generation vor 45 oder vorletzten Jahrhundert die Tendenz hatte, hacken zusammen und grüßen und machen, was der Herr Pfarrer, was der Herr Bahnhofsvorsteher, was der Herr Bürgermeister sein, leben wir in einer Zeit, wo es erstmal heißt, wieso, sehe überhaupt nicht ein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin total so sozialisiert. Es ist meinem natürlichen Wesen völlig fremd. Wenn alle dafür waren, war ich schon mal grundsätzlich dagegen. Und wenn alle dagegen waren, dann war ich dafür. Das war so irgendwie in meinem Naturell. Kopf runter. Selbstverständlich können Regierungen kritisiert werden. Widerstand kann in Extremfällen berechtigt sein, jedoch keinesfalls gewaltsam. Zu beachten ist in jedem Fall auch die Positionierung der geistlichen Leitung der Gemeinde, in die Gott eingestellt hat. Wichtig ist das gemeinsame Forschen, Fragen, Ringen und Beten um Klarheit. Und da dient es auch nicht, wenn man ganz schnell sich aus dem Fenster lehnt und vorschnell Positionen einnimmt. Auf keinen Fall werde ich, da können die. Das ist problematisch. Es heißt, seht zu, wie jeder akribisch genau wandelt. Mit Vorsicht, Schritt für Schritt mit Bedacht setzen. Auch da weiß ich, wovon ich rede, denn ich bin genauso einer, der erstmal Fenster auf und da mache ich auf keinen Fall mit oder da bin ich auf jeden Fall dabei. Naja, und dann ist Zurückrudern so schwer. Es ist so schwer. Wenn du aber erstmal ein bisschen die Klappe gehalten hättest und mal die Argumente gehört hättest, hättest du eine viel ausgewogenere, nüchterne Position. Und auch dafür steht die Leitung einer Gemeinde, dass sie nicht einfach irgendwelchen Extremen hopp, hopp, hopp und dann die Gemeinde in irgendwas reinreitet, sondern mit Gebet und Bedacht Nüchternheit, sachlich, biblisch orientiert. Wir kommen zum dritten Punkt, den muss ich relativ kurz machen. Warum soll ich jetzt gehorsam sein? Man kann ja aus ganz unterschiedlichen Gründen gehorsam sein. Also es war Bonhoeffer, der in seinem Buch Nachfolge 1937, man kann gehorsam sein aus Vertrauen. Vertrau dir, du bist ein guter Arzt, wenn du sagst, es muss so sein, dann lasse ich mich operieren. Ich kann aus Dankbarkeit, das mache ich, ist zwar blöd, aber der hat mir so viel Gutes getan. Aus Angst, auch sein, wenn ich nicht mache, was ist dann los? Oder aus Kalkül, Berechnung. Und ich meine, dass hier die richtige Motivation, man könnte noch andere nennen, ist, wie ich bereits sagte, sich aus Liebe und Einsicht fügen. Aus Liebe und Einsicht. Kein Kadavergehorsam, kein blinder Gehorsam, aus Liebe. Natürlich auch Aspekte des Vertrauens, das ist klar, denn die Liebe glaubt, hofft und vertraut. Interessant ist, dass Martin Luther, der ja diese Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen geschrieben hat, genau sich auch auf diese Prinzipien beruft, was den Gehorsam betrifft. Die katholische Kirche kennt das Paradox vom freiwilligen Gehorsam. Das bringt es auf den Punkt. Freiwilliger Gehorsam. Nur der sei wirklich frei, der auf Freiheit verzichte und Gehorsam übe, so wie der Herr gehorsam gewesen sei. Ich habe mir notiert, Unterordnung aus freiem Willen ist Gehorsam auf höherer Ebene. Unterordnung aus freiem Willen ist Gehorsam auf höherer Ebene. Wer sich aus freiem Willen unterwirft, hat die Wahl gehabt, genau das nicht zu tun. Schauen Sie sich das Leben Jesu an. Der Vater hat den Sohn nicht gepeitscht, aber er hat sich gefügt aus Liebe im Gehorsam und aus Einsicht. Er wusste, ich muss ans Kreuz. Das ist der Weg der Erlösung der Welt. Gott macht keine Fehler, auch wenn ich hier nicht alles verstehe. Manches mir völlig widersinnig erscheint. Sogar total gegen alles, was ich sonst an Prinzipien in der Schrift lese, weiß ich, mein Gott macht's recht und gut. Droben werden wir es verstehen. Und das ist sehr wichtig, dass wir aus diesem Verständnis Gehorsam haben. Das ist das Gehorsamsverständnis des Neuen Testaments. Noch zum Schluss zwei, drei Stellen aus den Abschiedsreden Jesu. Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Interessante Formulierung. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Also die Grundhaltung hinter dem Halten der Gebote ist die existenzielle Verankerung in der Liebe, in der Hinwendung, im Vertrauen, in der Einsicht, Gott ist gut. Ich kritisiere nicht die Lieder, aber ein Text war ja ein bisschen komisch. Ne? Da stand, ihr habt gemacht, jetzt weiß ich nicht mehr, was falsch war, weil ich immer nur das Richtige mir merken kann. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Vater unser, und dass wir uns da hineinfügen. Ich weiß, das ist frontal gegen den Zeitgeist. Worte wie Gehorsam, Einordnung ist für die nach 68er sind schon fast rote Tücher. Früher ist man rechts vom Pferd gefallen, heute links. Aber Lumen Gentium, diese katholische Schrift von 64, sagt zu Recht, es ist ein Geschenk von Gott, gehorsam sein zu können. Es ist ein Geheimnis, das ich auch entdeckt habe. Und Gehorsam als Quell wahrer Freude. Gehorsam, das zu tun. Ja, mein Vater. Aber nicht, weil du mich peitscht, sondern weil ich verstehe und immer mehr verstehe, du meinst gut. Die freiwillige Bindung an ihn ist Freiheit und wahres Menschsein. Ha, da hätte ich früher, da wäre ich explodiert. Frei ist, was ich mache, was ich will. Und mich von niemand einschränken lassen. Das ist frei. Und je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, in der Bindung an den Sohn Gottes ist wahres Menschsein, wahres Glück, wahre Freiheit. Elia gehorchte Gott und wurde so ein Segenskanal. Herr Jesus, ich möchte auch ein Werkzeug deiner Gnade werden und mich gerne dir freiwillig von Herzen fügen. Amen. Wir wollen beten. Ja, Vater, es ist schon ein starker Tobak, den du uns immer wieder vorsetzt. Und unser natürlicher Mensch staunt oder sogar ganz anderer Meinung oder rebelliert dagegen. Und danke, dass du Geduld mit uns hast, dass du uns mit hineinnimmst in deine weltweiten Gedanken und Pläne, ja, muss schon sagen, allweit, universumsweit. Und dass du die Dinge so einordnest und eintaktest, dass du zu deinem Ziel kommst. Und da wollen wir dir vertrauen, wollen aus Liebe dir folgen, dir dankbar sein und uns auch an das halten, was du uns gesagt hast, was gut ist für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Familie, für unsere Gesellschaft. Dass wir wirklich diese Zeit nicht vertrödeln im Ich-Leben, sondern ein Segenskanal werden können, sein dürfen, durch Gehorsam, durch sich fügen, durch sich unter dir einordnen und dort, wo du es geboten hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.